Gut, wir machen weiter. Beten wir gerade nochmal, oder? Unser Gott, wir wollen dir die Stunde anbefehlen, bitte nicht von Herzen um deinen Segen. Wir brauchen dich, dass du in unserem Herzen wirklich arbeitest, uns veränderst in dein Bild. Wir bitten dich, dass du jetzt ganz besonders zu jedem Einzelnen sprichst, dass du groß wirst und wir klein werden. Und wenn wir jetzt mit Josu durch dieses Rote Meer ziehen, beziehungsweise durch den Jordan ziehen. Amen.
Amen.
Gut, Vorbereitung haben wir jetzt gehabt von Josua. Was ist euch hängen geblieben? Wie wurde er vorbereitet? Was muss er lernen? Stark und mutig sein, muss er ermutigt werden. Was noch?
Das Dienen.
Dienen muss er lernen, Mose dienen, genau.
Er musste lernen, dass er selbst nicht die Rettung ist, sondern der Herr.
Sehr gut, ja, was noch?
Dass er die Alten braucht.
Ja, genau, die Alten werden benötigt. Gebet ist wichtig. Was ist noch wichtig? Wo muss er sitzen?
Die Unterweisung im Feld.
Ja, genau. Gottes Gegenwart. Ja, ganz wichtig. Gut, wir machen weiter mit dem Durchzug durch den Jordan. Also wir machen hier nur so ein bisschen, so springen ein bisschen, ziehen ziemlich schnell jetzt durch den Jordan durch. Ich erzähle ein bisschen was über das Buch Josua noch. Also das Buch Josua hat 24 Kapitel, das kann man ganz einfach einteilen. Die ersten 12 Kapitel Eroberung von Kanaan, die zweiten 12 Kapitel Verteilung des Landes. So ungefähr könnt ihr das euch merken. Jetzt kommen die nach Josua, nach Kanaan. Dieses Buch Josua, wenn wir das nicht hätten, was würde uns fehlen? Natürlich müssen wir irgendwie das verknüpfen. Also Wüste. Erst sind sie in der Wüste, jetzt sind sie dann später in Kanaan. Also wie kommen sie da rein? So ein bisschen diese Verknüpfung zwischen 5. Mose und dem Rest der Geschichte Israels. Die Juden waren erst in Ägypten, dann 40 Jahre in der Wüste und schließlich übernehmen sie jetzt dieses Land Kanaan auf eigentlich recht grausame Art und Weise. Es wurde aber schon dem Abraham Jahre vorher versprochen. Wir sehen also jetzt die Eroberung und dann die Aufteilung und am Ende noch Ermahnung von Josua an das Volk, Kapitel 22 bis 44. Ich zeige euch eine Landkarte, also hier Kades Barnea, da waren sie dann am Ende nochmal in der Wüstenreise, da haben sie ihr Lager gehabt und also hier, dann sind sie irgendwie durch Edom durch, Moab vorbei, dann gab es da zwei große Könige, die gegen diese Krieg geführt haben, den Sihon und den Og. Die kommen sehr oft nochmal in der Bibel vor, auch in den Psalmen immer wieder diese große Niederlage oder den großen Sieg, den sie da geführt haben. Und jetzt sind sie hier in den Ebenen Moabs und kommen jetzt an diesen Jordan ran. Also wenn ihr heute seht von den Fotos vom Jordan, das ist nur so ein kleiner Tümpel, so ein kleiner Bach da. Aber der war wahrscheinlich einiges größer früher. Jetzt wird er immer trockener eben, weil auch da viel Wasser abgezweigt wird wegen Bewässerung und so weiter. Aber wahrscheinlich war dieser Fluss wesentlich größer, als er heute ist. Und die mussten jetzt da durch. Und das Schwierige ist, es gab ja da keine großen Brücken oder so, wo jetzt Tausende von Leuten mit Vieh rübergehen konnten, sondern mussten auf andere Weise darüber. Aber sie hatten das schon mal beim Roten Meer irgendwie erfahren, wie sowas geht. Aber schwierig finde ich eigentlich, du gehst jetzt hier rüber und es gibt kein Zurück mehr irgendwie. Also der Jordan schließt sich nachher wieder wie beim Roten Meer. Beim Roten Meer war es ja gut, dass es im Roten Meer dann zuging. Da waren die Ägypter hinten und sie waren auf der anderen Seite. Aber jetzt ist es ja genau andersrum. Sie gehen eigentlich jetzt, ziehen in dieses Land der Feinde und der Jordan geht hinten zu und da sind sie jetzt drin. Ich habe gehört von irgendwelchen, ich weiß nicht, welches Land erobert wurde, da sind sie mit Schiffen, Soldaten hingefahren an den Strand und haben am Strand die Schiffe verbrannt. Das heißt, es gab kein Zurück mehr. Es geht nicht zurück, es geht nur noch vorwärts. Also wie bei der Ehe, ja. Ich weiß noch genau, war beim Notar in Österreich, haben wir geheiratet, meine Frau ist aus Salzburg, wir haben da in Saalfelden, da in der Gegend geheiratet, Notar unterschreiben, Standesamt. So, und dann abgegeben, hieß da raus und denkst du, oh, das war es jetzt für immer. Und nach 14 Tagen hatten wir zum ersten Mal so eine kleine Spannung zwischen uns irgendwie. Ich dachte, da musst du jetzt durch, weil es ist wie ein Flugzeug. Und dieses Fahrwerk, das ist unten auf der Landebahn stehen geblieben. Also landen geht nicht mehr, es geht nur noch weiterfliegen irgendwie. Ja? Also wir müssen das jetzt irgendwie lösen. Und so war das auch hier. Sie ziehen in das Land Kanaan und es gibt kein Zurück mehr. Also ich hätte eigentlich eher so vom Süden angefangen, da einzuziehen. Oder da gibt es keinen Fluss, da kann man immer noch mal zurückrennen in die Wüste, wenn es nicht klappt oder so. Aber hier, da gehst du darüber und dann bist du sofort in Jericho. Also da stehst du an den Stadtmauern von Jericho. Schwierig eigentlich. Wie war diese politische Situation in diesem Land? Also Kanaan war ja kein geschlossenes Land wie Deutschland, sondern es waren so kleine Städte, die eigentlich ziemlich unorganisiert waren. Die waren teilweise befreundet, die waren teilweise irgendwie befeindet. Es gab keine zentrale Regierung, kein vereintes Europa da, sondern die mussten jetzt Stadt für Stadt mussten die das irgendwie erobern. Also ich sag mal, wenn du jetzt die Ukraine erobern willst, wenn du jetzt Kiew hast, dann hast du eigentlich alles, oder? Aber die haben jetzt angefangen, da erstmal dahin zu kommen nach Kiew, müssen die erstmal hinkommen. So, und so ähnlich war das hier war es eigentlich ganz anders. Es gibt keine Hauptstadt. Jede Stadt hat irgendwie einen König, jede Stadt hat Stadtmauern und muss jede Stadt einzeln irgendwie besiegen. Zudem waren diese Städte untereinander in ständigem Krieg miteinander. Das heißt, entweder war die Stadt gerade richtig, hatte eine Niederlage eingefangen, das heißt, alle Soldaten waren tot, oder die hatten gerade richtig Übung gehabt im Krieg und sind richtig stark geworden. Also man weiß gar nicht, auf wen man da gerade trifft. Zudem haben sie hohe Stadtmauern, befestigte Städte und drinnen in den Städten wahrscheinlich eine Menge Lebensmittel gelagert, Wasser gelagert und so weiter. Und diese Städte konnten sich teilweise zusammenschließen, wie in Kapitel 10 sind 5 Könige, die sich zusammenschließen und manchmal schließen sich auch nicht zusammen. Also sie waren da richtig flexibel. Und die religiöse Situation war auch ziemlich konfus. Es gab viele Gottheiten hatten die da. Die hatten die Aschera, den El, den Baal und so weiter. Es gab Menschenopfer, dem Moloch wurden Menschen geopfert. Es gab Tierkult, alle möglichen Tiere wurden angebetet. Und diese Götzen hatten eigentlich keinen moralischen Charakter. Das heißt, gut und böse, das lief da alles durcheinander. So wie eigentlich heutzutage in Deutschland auch. Kapitel 1 bis 5 sehen wir die geistliche Vorbereitung des Volkes und dann die Überquerung des Jordan. Kapitel 6 bis 8 dann der erste Eroberungszug oder erste Feldzug, genau so eine Mitte ins Land schlagen die so einen Keil rein. Kapitel 10 Eroberung des Südens, Kapitel 11 die Eroberung des Nordens. Das könnt ihr mal nachgucken auf euren Landkarten. Ich finde das voll spannend. Also ich habe neulich Kapitel 10, da kommt so eine Hochebene und da kommen die Wasser von Meribah vor. Da habe ich gedacht, dann guckst du mal im Google Earth und tatsächlich diese Wasser habe ich gefunden. Die existieren heute noch. Das finde ich übrigens sehr spannend. Also ich habe mal mich ein bisschen für dieses Buch Mormon interessiert und habe da mal ein bisschen geforscht. Und scheinbar war der Herr Jesus, sagen die zumindest, dass er in den 3 Tagen, wo er im Grab war, ist er ja nach Utah gegangen oder nach USA irgendwo und ist da den Mormonen erschienen, den Indianern. Das sagen die natürlich, wir glauben das nicht. Aber dann beschreiben die da irgendwelche Orte mit Namen, wie die alle hießen und so weiter. Und dann habe ich geguckt heute in der Landkarte, wo sind denn die Orte eigentlich? Und man kann nicht einen einzigen Ort, der im Buch Mormon da aufgeführt wird, in den USA finden. Ist auch logisch, oder? Ist auch logisch, weil der das Buch Mormon geschrieben hat, der hieß Joseph Smith und der war von Beruf Märchenerzähler. Könnt ihr auch nachgucken. Geschichtenerzähler. Das war sein Job. Und der hat dann irgendwann unter einem Baum goldene Tafeln gefunden und so weiter. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Und hat sich so eine Geschichte erfunden da. Der war ja noch nie in den USA gewesen, oder? Warum sollte der die Städte überhaupt kennen da? Und jetzt kommen wir zur Bibel. Und da stehen da haufenweise Namen. Könnt ihr mal nachlesen, wie diese Grenzen alle waren. Und diese ganzen Namen, die meisten von denen, die existieren heute immer noch alle da in Google Earth. Könnt ihr es nachgucken. Beeindruckend. Übrigens, viele Sachen von dem Buch Josua, die erwähnt werden, die bauen da so einen Altar auf so einem Berg, Gerizim. Und den Altar, den haben die gefunden, der steht heute noch da. Kannst du Fotos suchen im Internet. Der steht doch da. Ganz am Ende, Kapitel 24, lässt Josua so einen Stein aufrichten in Sichem. Geh mal im Internet, der Stein steht noch da. Es ist bewiesen, dass der von Josua noch da war. Der steht jetzt schon 3400 Jahre da. Gott hat gesagt, pass gut auf den Stein auf, damit alle glauben, dass das stimmt, was im Buch Josua ist. Also es ist nicht so eine erfundene Geschichte, die wir haben, sondern es ist wirklich Wahrheit. Und deshalb lesen wir das ja. Jetzt kommen wir, habe ich das hier ein bisschen versucht aufzumalen, also ganz in der Ecke links sind wir noch in der Wüste. Da, dann kommen wir irgendwie durch den Jordan, ziehen wir jetzt durch zusammen. Da passieren interessante Sachen im Jordan, hinter dem Jordan. Dann kommen sie auf die andere Seite, dann kommt die Beschneidung, da kommen wir heute Abend nochmal zu. Und dann feiern sie das Passa, das Manna hört auf, das ist passiert in Gilgal und dann fangen sie an zu erobern. Und dann wird das Land verteilt und am Ende kommt dann diese Rede Josuas. Es kommen nochmal zwei Altäre vor hier und hier wird dieser Stein aufgerichtet. Ja, zwischendurch erscheint nochmal so ein Heeroberster des Herrn, kommen wir auch nochmal heute Abend nochmal dazu. Jetzt wird diese Reise vorbereitet durch den Jordan. Am Anfang, Kapitel 1, Gott verspricht, er wird dabei sein, Gott ermutigt. Und dann bereitet Josua das Volk vor, sie sollen Wegzehrung bereiten, sollen sich heiligen, um da durchzuziehen. Er gibt nochmal Anweisungen an 2,5 Stämme, die auf der Ostseite bleiben werden, ihre Familien, aber die Soldaten müssen mit rüberziehen über den Jordan, müssen kämpfen, bis das Land erobert sind und dann dürfen die Männer wieder zurück zu ihren Familien. Und dann sehen wir die Antwort der 2,5 Stämme, die sagen, ja, das werden wir machen, so wie du sagst, wie wir Mose gehorcht haben auf Mose, so werden wir dir auch gehorchen. Und dann schicken sie Kundschaft daraus, die schlafen da bei der Rahab, ich weiß nicht, warum die auf die Idee kamen, da in so einem komischen Haus einzuziehen, wo eine Hure wohnt, auf jeden Fall haben sie da geschlafen und dann die ganze Geschichte mit der Karmesinschnur kennt ihr ja und die Rückkehr der Kundschafter und dann die letzten Vorbereitungen, Josua unterweist das Volk und dann Kapitel 3, der Durchzug durch den Jordan. Vielleicht gucken wir uns Kapitel 4 an in Josua. Da passieren ganz interessante Sachen. Vielleicht gucken wir noch mal an in Kapitel 3, Vers 3. Und sie geboten dem Volk und sprachen, sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht und die Priester, die Leviten, sie tragen, so sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch zwischen euch und ihr soll eine Entfernung von etwa 2000 Ellen an Maß sein, also 2 Kilometer. Ihr sollt ihr nicht nahe kommen, damit ihr den Weg wisst, auf dem ihr gehen sollt. Dann Vers 13, und es wird geschehen, wenn die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan ruhen, so werden die Wasser des Jordan, die von oben herabfließenden Wasser, abgeschnitten werden und sie werden stehen bleiben wie ein Damm. Und jetzt passiert das dann auch so, das Volk bricht auf. Vers 15, und sobald die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in den Rand des Wassers tauchten, der Jordan aber ist voll über alle seine Ufer die ganze Zeit der Ernte hindurch. Da blieben die von oben herabfließenden Wasser stehen, sie richteten sich auf wie ein Damm sehr fern bei Adam der Stadt, die seitwärts von Zaretta liegt und die zum Meer der Ebene, dem Salzmeer hinabfließenden Wasser, wurden völlig abgeschnitten. Und das Volk zog hindurch Jericho gegenüber. Und jetzt bleiben diese Priester in der Mitte stehen, das ganze Volk zieht außenrum, 1 Kilometer Abstand, und kommen auf der anderen Seite wieder trocken an. Und sobald sie dann drüben sind, bevor das Wasser wieder zurückfließt, müssen sie noch was machen. Und Vers 2 steht das, Kapitel 4, Vers 2. Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer, je einen Mann aus einem Stamm, und gebietet ihn und sprecht. Hebt euch von hier 12 Steine auf, aus der Mitte des Jordan, von dem Standpunkt, wo die Füße der Priester festgestanden haben, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie im Nachtlager nieder, wo ihr diese Nacht übernachten werdet. Vers 20. Und jene 12 Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua in Gilgal auf. Und sprach zu den Kindern Israel und sagte, wenn eure Kinder künftig eure Väter fragen und sprechen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr es euren Kindern kundtun und sprechen, auf trockenem Boden ist Israel durch diesen Jordan gezogen. Denn der Herr, euer Gott, hat die Wasser des Jordan für euch ausgetrocknet, bis ihr hinübergezogen wart. Also da mussten sie 12 Steine rausnehmen und auf diese andere Seite schleppen und da aufbauen. Aber sie mussten dann auch noch, Vers 9, nochmal 12 Steine aufrichten. Und 12 Steine richtete Josua in der Mitte des Jordan an der Stelle, wo die Füße der Priester gestanden hatten, auf, die die Lage des Bundes trugen. Und sie sind dort bis auf diesen Tag. Also 2x12 Steine, einmal in der Mitte des Jordan. Heute wahrscheinlich kann man die nicht mehr finden, zumindest habe ich noch nichts gefunden dazu. Aber als das Buch Josua geschrieben wurde, da standen sie noch da. Und dann 12 Steine in Gilgal, wo sie ihr Nachtlager aufgebaut haben, auch nochmal 12 große Steine. Und die standen auch noch eine Weile da, sodass die Kinder irgendwann immer gefragt haben, sag mal, was sind denn das für Steine, was macht ihr da, warum habt ihr die da aufgebaut? Also irgendwelche Erinnerungssteine, so ein Denkmal oder sowas. Dann kommt der Jordan wieder zurück, Vers 14 bis 18 und Kapitel 5, Vers 1. Und es geschah, als alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan im Westen waren, und alle Könige der Kananiter, die am Meer waren, hörten, dass der Herr die Wasser des Jordan vor den Kindern Israel ausgetrocknet hatte, bis wir hinübergezogen waren, da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Kindern Israel. Wir haben also zweimal, dass das Volk Israel durch das Wasser zieht. Einmal, sie ziehen aus Ägypten raus, gehen durch das Rote Meer und kommen in die Wüste. Und jetzt sind sie in der Wüste, ziehen wieder durch ein Wasser und kommen jetzt aus der Wüste raus und kommen nach Kanaan. Was bedeutet das? In 1. Korinther 10, Vers 2 wird uns die Bedeutung dieses Durchzugs durch das Rote Meer aufgezeigt. Und da steht in Vers 2, und alle wurden auf Mose getauft in der Wolke und in dem Meer. Also Paulus, der den Korintherbrief schreibt, der vergleicht das mit einer Taufe. Sie gehen also jetzt durch das Rote Meer, jetzt nicht durch den Jordan, sondern durch das Rote Meer, durch das Wasser durch und gehen auf die andere Seite. Ja, es ist wie eine Taufe für das Volk Israel. Das ganze Volk musste durch dieses Wasser durch. Und Paulus sagt, das war wie eine Taufe eigentlich. Jetzt gucken wir uns an, was Taufe bedeutet. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind einige von euch getauft, vielleicht der große Teil oder so, keine Ahnung. Oder wart schon auf jeden Fall bei einer Taufe dabei. Nicht jetzt so eine Babytaufe in der katholischen Kirche, wo man einfach ein bisschen Wasser ins Gesicht gespritzt kriegt, sondern so eine Erwachsenentaufe. Da kommt man irgendwie in so eine Badewanne oder in so einen Tümpel oder in einen Fluss oder einen See oder ins Meer oder so. Irgendwo, wo viel Wasser ist. Auf jeden Fall geht man da rein ins Wasser, man wird komplett untergetaucht und dann kommt man wieder raus. Und das war dann die Taufe. Ganz einfach eigentlich. So ähnlich wie das, was du jeden Samstag machst, irgendwo in die Badewanne springen oder sowas. Und der Römerbrief erklärt uns, was das bedeutet. Erklärt uns der Paulus, vor der Taufe ist so ein Bild, dass wir, wie unser altes Leben aussieht. Also wenn du jetzt zu diesem See kommst, wo du getauft wirst, ist das ein Bild von deinem alten Leben, wie du gelebt hast, als du noch nicht bekehrt warst. Und dann gehst du in dieses Wasser rein und du zeigst damit symbolisch, dass du mit dem Herrn gekreuzigt und mit ihm gestorben bist. Also, der Herr ist gestorben für mich und ich, indem ich mich bekehre, sterbe ich mit ihm, ich werde mit ihm gekreuzigt, also ich identifiziere mich mit ihm und dann bin ich in dem Wasser drin, ich bin dann mit Christus begraben, also untergetaucht, als wäre das jetzt so ein Begräbnis und dann komme ich raus, das ist wie die Auferweckung, mit Christus auferweckt. Und dann trockne ich mich ab und das ist dieses neue Leben. Das zeige ich eigentlich dadurch. Wir hatten in Kolumbien einen ganz einfachen Bruder, der hat immer, der hat sein Geld verdient, immer so eine Kiste durch die Straße getragen hat mit Schuhputzmitteln und irgendwelche Nadeln und so und hat Schuhe repariert für Leute auf der Straße. Hat sich irgendwo auf der Ecke gesetzt, dann kamen Leute und haben Schuhe gebracht und hat die repariert dann. Und dann hat jemand mit ihm so ein Taufgespräch geführt. Und dann sagt er, der hat es verstanden. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe mal fragen. Dann habe ich gesagt, Manuel, was heißt denn jetzt eigentlich Taufe für dich? Was bedeutet das? Und dann sagt er, Taufe ist ein Theaterspiel. von etwas, was schon in meinem Leben passiert ist. Da habe ich gedacht, hat er eigentlich völlig recht, oder? Also, wenn man sich taufen lässt, zeigt man eigentlich nur, dass schon was in meinem Leben passiert ist. Nämlich, dass ich mich bekehrt habe, dass ich ein neues Leben habe mit Christus. Das ist alles, was ich zeige damit. Also, dass ich eigentlich früher ohne Gott gelebt habe, dass ich verstanden habe, dass Christus für mich gestorben ist, dass ich verstanden habe, dass er für mich gekreuzigt wurde. Ich habe verstanden, dass er für mich begraben wurde. Und ich habe verstanden, dass er für mich auferstanden ist. Und das glaube ich. Und deshalb lasse ich mich taufen, damit alle sehen, dass ich zu Gott gehöre. Also in der Taufe passiert eigentlich nichts. Wir hatten dann mal eine andere Taufe, in so einem Pool haben wir da eine gemacht und dann kamen auch so Familienangehörige und die Kinder wollten dann alle in den Pool reinhüpfen. Und da sagte die Mama dazu der Tochter, nein, da kannst du nicht rein, weil da schwimmen die Sünden von der Oma jetzt drin. Die haben wir ja gerade getauft. Nein, da werden keine Sünden abgewaschen in dem Moment von der Taufe, das ist nicht so. Sondern die Sünden werden abgewaschen in dem Moment, wo ich mich bekehre. In dem Moment. Also in dem Moment von der Taufe, wenn du dich taufen lassen willst, und hast Angst, na dann passiert irgendwas, na da passiert überhaupt nichts. Gar nichts passiert da. Du wirst nur nass, sonst nichts. Und du zeigst allen Menschen, dass du gläubig bist. Das zeigst du damit eigentlich. Du zeigst es Gott, dass du ihm folgen willst. Du zeigst dem Teufel, du zeigst den Dämonen, den Engeln und du zeigst deinen Nachbarn und Freunden alle, ich gehöre jetzt zu Gott. Und deshalb zeige ich euch jetzt, wie das passiert ist. Also es ist eigentlich wie beim Notar, als ich geheiratet habe. Da gehe ich, oder Standesbeamten, da habe ich da irgendwann hier, jetzt geht das Ding nicht runter, naja, ist ja egal. Auf jeden Fall fragt er erstmal, wollen Sie Frau Daniela Eibel heiraten? Dann habe ich gesagt, ja. Dann hat meine Frau gefragt, meine zukünftige Frau war das da noch, wollen Sie Herrn Roland Kühnke heiraten? Ja. Okay, dann unterschreiben Sie hier. Okay, und man unterschreibt dann, und dann sagt er, gibt es irgendwelche Ringe oder sowas, was Sie sich anstecken wollen? Ja. Aber wann heirate ich? Indem ich unterschreibe oder indem ich mir einen Ring anstecke? Beim Ja sagen eigentlich, oder? Ja sagen und unterschreiben. Das ist meine offizielle Hochzeit gewesen. Ob ich nun einen Ring habe oder nicht, das interessiert gar nicht. Der Ring ist nur, damit die anderen Frauen, die um mich herumlaufen, sehen, ah, der ist schon gekettet, oder? Der hat schon eine Kette. Der ist nicht mehr zu haben. Dafür habe ich mir einen Ring angezogen. Das ist nur ein äußeres Zeichen für den Rest der Welt. Meine Frau weiß, dass ich sie geheiratet habe, ich weiß das auch. Aber die anderen wissen das nicht auf der Arbeit, oder? Da kommt dann die Sekretärin und sagt, hallo, Herr Kühnke, Sie sind aber ein netter Mann, also. Oder? Da in Kolumbien hatten wir so erst gemietet, eine Mietwohnung, und dann musste ich das irgendwo in so ein Büro einzahlen. Und dann saß da hinter der Theke so ein Mann, so ein Neuer, und sagte, ah, guten Tag, Sie sind hier, um die Miete zu bezahlen, schön. Wie geht's Ihnen? Ja, gut. Wissen Sie, dass ich auch neben meiner Arbeit noch Massagen mache? Ich sage, okay. Möchten Sie, dass ich Sie massiere? Sie können mich gerne mal besuchen kommen. Ich sage, nein, danke. brauche nicht. Komische Situation so. Ne? Aber es hilft mir einfach. Aber das Ding ist hier einfach nur was Äußerliches. Das hat nichts mit, ob du nun einen Ring anhast oder nicht, damit bist du nicht besser oder schlechter verheiratet. Und so genauso ist die Taufe nach außen, du zeigst, dass du zu Gott gehörst. Das ist die Taufe. Ja? Also die eigentliche Bekehrung, dass manche sagen, ja, wenn ich getauft werde, das ist nochmal so ein Kompromiss, da muss ich richtig nochmal Gas geben in meinem geistlichen Leben. Ab dann muss ich richtig geistlich leben, weil dann bin ich ja getauft. Ja, das sagt dir der Teufel, ganz ehrlich gesagt. Du hast dich entschlossen, dem Herrn zu folgen, wann? Als du dich bekehrt hast. Aber mit der Taufe wirst du nicht geistlicher. Du hast dich entschieden, Jünger des Herrn zu sein, ihm zu gehorchen, mit allem, was dazugehört. Wenn er sagt, geh auf den Nordpol, dann gehst du zum Nordpol. Wenn er sagt, bleib in Augsburg, dann bleibst du in Augsburg. Wenn er sagt, heirate den, dann heirate den. Oder? Das war in dem Moment, wo du dich bekehrt hast, hast du gesagt, Herr, ab heute regierst du mein Leben, du kannst machen, was du willst mit meinem Leben, ich bin bereit für dich zu sterben oder bereit für dich zu leben, das, was du sagst, das werde ich tun. Amen, oder? Das haben wir gesagt, als wir uns bekehrt haben. Absolute Kapitulation, unterschreibst, Vollmacht, übergebe ich dir. Und nach der Taufe Geht das genauso wie vorher? Alles ist ganz normal wie vorher. Nur nach außen hast du den anderen gezeigt, dass du jetzt Christ bist. Am liebsten würde ich immer die Taufen genau vor der Haustür machen, wo derjenige wohnt. Das wäre doch das Coolste, oder? Damit die ganzen Nachbarn das sehen oder auf der Arbeit, vor der Firma, wo du arbeitest, da stellen wir das Taufbecken hin, da machen wir die Taufe. Gerade in dem Moment um 14.30 Uhr, wenn alle nach Hause gehen am Freitagnachmittag, da machen wir die Taufe. Ja, das können wir doch irgendwo im Wald machen oder da ganz, vielleicht da 50 Kilometer weg von hier oder am Jordan in Israel, oder? Also hast du schon verstanden, was ich sagen will, oder? Es ist ein öffentliches Zeugnis vor allen Menschen, dass du Christ bist. Also, dieser erste Durchzug wird verglichen mit der Taufe. Vorher sagt Gott, sei stark und mutig. Und dann gehen sie durchs Rote Meer durch, wie eine Taufe, gehen in die Wüste. Also sie kommen von dieser Macht des Pharao weg, den man vergleichen kann mit der Macht des Teufels, der Macht der Sünde. Und jetzt kommen sie zu Gott, bekehren sich, werden getauft. In der Bibel wird es immer so zusammen, der Eunuch da, der nach Äthiopien reiste, der Philippus, der ihn getroffen hat, der hat sich bekehrt und sofort wurde er getauft. Also es gehört eigentlich zusammen, Taufen, Bekehrung. Und dann geht es ab in die Wüste. Also das heißt, du kommst dann nicht gleich in den Himmel, sondern gehst erstmal noch mal in dieser Welt, lebst dann noch ein paar Jahre, bis Gott dich irgendwann abruft. Und lebst jetzt in der Wüste. Und jetzt kommt nochmal so ein Durchzug durch den Jordan, wieder so ähnlich, sind der Wüste, müssen wieder durchs Wasser und kommen dann nach Kanaan. Das ist eigentlich, das Bild ist sehr ähnlich. Das Problem ist, die ersten, die aus Ägypten rausgezogen sind, die sind ja alle schon in der Wüste gestorben, außer zwei. Der Rest war alle tot. Das heißt, die jetzt durchziehen, die sind wieder neue Leute. Die waren noch nicht getauft. Also brauchen die auch nochmal bildlich so eine Taufe. Ja, also meine Eltern sind getauft worden, mein Papa hat sich bei Billy Graham bekehrt irgendwann mal, aber seine Taufe hilft ja mir nichts. Ich muss ja auch nochmal getauft werden. Und so haben sie jetzt nochmal Durchzug, Taufe. Und jetzt musste diese Kiste da, diese Bundeslade, die musste vorziehen mit den Priestern. Die mussten zuerst ins Wasser und wenn die im Wasser sind, dann wird es trocken, dann können alle durch. Wenn die Kiste nicht da reinzieht, wenn die Bundeslade nicht reingeht, dann wird es auch nicht trocken, dann kommt ihr nicht durch. Aber wenn die Bundeslade zuerst reingeht, dann könnt ihr durch. Und da, wo die Bundeslade steht, da machen wir 12 Steine und draußen wieder 12 Steine. Was heißt denn das? Also, die Bundeslade zieht rein. 1 Kilometer Abstand, 2000 Ellen. Das finde ich sehr interessant. Die Bundeslade war so ein spezieller, war eigentlich wie der Thron Gottes. Die stand im Allerheiligsten. Und da drin, da durfte kein Mensch rein. Nur der Priester einmal im Jahr, der Hohepriester. Sonst durfte da keiner rein. Und die haben später dann im Tempel so eine Angst gehabt vor diesem Ort, dass die dem hohen Priester ein Seil an den Fuß gebunden haben, damit, wenn der da drin stirbt, dass sie den irgendwie da rausziehen konnten. Weil da durfte keiner rein. So heilig war dieser Ort. Also es musste irgendwie Abstand gehalten haben. Da wohnte Gott. Und einmal haben die da reingeguckt in diese Bundeslade. Und da starben zig Menschen. Alle starben, die da reingeguckt haben. So heilig war das. Und deshalb musste jetzt ein Abstand sein. Und die Bundeslade musste zuerst ins Wasser. Und weil die da drin stand, konnten alle anderen außenrum dadurch. Und wisst ihr was? Wenn das ein Bild ist von der Taufe, von unserer Erlösung, dann heißt das, dass Christus zuerst für uns in den Tod gegangen ist und weil er gestorben ist, deshalb konnten wir durch dieses Wasser durchgehen und es tut uns nichts. Also wir sind ja mit Christus gestorben, aber eigentlich bin ich ja nicht gestorben, weil Christus ist gestorben. Christus ist ja für mich gekreuzigt worden. Und weil er gekreuzigt worden ist, weil er den Zorn Gottes über sich gekriegt hat für meine Sünden, deshalb werde ich nicht bestraft dafür, oder? Nur deshalb, weil jemand anders meine Last auf sich genommen hat, deshalb darf ich frei sein. Und so genauso hier, die Bundeslade geht rein ins Wasser, weil die Bundeslade da drin steht und dieses Wasser abhält, deshalb können alle durchziehen. Zieh die Bundeslade raus und es fällt alles zusammen. Also Gott selbst sorgt dafür, dass sein Volk trocken da durchziehen kann. Und wenn die Bundeslade wieder rausgeht, geht es wieder zusammen. Aber es muss ein Abstand sein. Und das finde ich so toll am Kreuz, was passierte da? Der Jesus wurde gestorben. Am Anfang haben sie alle gelacht, haben alle gespottet. Aber in dem Moment, in diesen 3 Stunden, wo Gott seinen Sohn gerichtet hat für meine Sünden und für deine Sünden, was passiert in dem Moment? Da hat Gott das Licht ausgemacht. Da wurde es finster. So finster, dass man nichts mehr gesehen hat. Die haben nicht gesehen, was mit Jesus passierte, als er am Kreuz hing. Da konnte keiner mehr spotten, da hatten keine, alle nach Hause irgendwie, setzt euch hin, absolut tot. Warum? Weil da was passierte zwischen Gott und seinem Sohn. Und da hat Gott gesagt, das geht euch überhaupt nichts an. Und deshalb mussten die hier alle, so stelle ich mir das vor, 2000 Ellen Abstand halten. Was Gott macht mit seinem Sohn, da können wir nur von Ferne stehen und sagen, das ist passiert, das steht in der Bibel, wie Gott das gemacht hat, das weiß ich nicht. Wenn du und ich für unsere Sünden bezahlen müssten, also als Adam gesündigt hat, hat Gott gesagt, wenn du von dieser Frucht isst, wenn du einmal reinbeißt, das ist genug, was passiert dann? Du musst sterben. Einmal. Und sie haben einmal davon gegessen und es hat gereicht, raus aus dem Garten, sterben. Tot. Für immer. Nicht nur physischer Tod, Körpertod, sondern ewig Tod. Hölle. Hölle für immer. Eine Sünde. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, ein falscher Gedanke oder einmal im Supermarkt die Erdbeeren getestet oder die Weintrauben und nicht dann das auf der Waage bezahlt an der Kasse, das war genug, das hat Adam gemacht. Eine Sünde und für immer verloren, für immer. Wie viele Sünden hast du schon begangen in deinem Leben? Viele, oder? Heute schon? Falscher Gedanke? Falscher Blick? Zorn, Neid, reicht schon, oder? Ein falsches Wort, du Narr, sagt die Bibel, hast schon getötet, oder? Idiot, reicht schon. Was hast du verdient? Der Lohn der Sünde ist, was steht da? Der Tod, oder? Für jede Sünde hast du den Tod verdient. Und wie lange? 2 Stunden? 5 Stunden? 3 Tage? 100 Jahre? Ewigkeit in der Hölle, Ewigkeit. Für jeden falschen Gedanken. Denk an Adam. Aber was ich jetzt überhaupt nicht verstehen kann, wenn ich jetzt bezahlen müsste für meine Schuld, dann müsste ich, wenn ich jetzt nur 1 Million Mal gesündigt hätte in meinem Leben, 1 Million Ewigkeiten in der Hölle sein. Oder? Jetzt sind wir hier 100 Leute oder 80 oder ja 100, sagen wir mal. Dann heißt, wir müssten jeder insgesamt hätten wir dann 100 Millionen Mal Ewigkeiten in der Hölle. Oder? Mathematisch. Aber jetzt kommt einer vom Himmel, der Sohn Gottes, und der bezahlt jetzt für dich und für mich, und der bezahlt alles in 3 Stunden, und nach 3 Stunden sagt er, ich bin fertig. Der muss jetzt nicht da eine Ewigkeit in der Hölle schmoren, sondern nach drei Stunden, ist er fertig mit Bezahlen. Er sagt, es ist vollbracht. Fertig. Könnte mich ins Grab legen. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ist fertig. Abholen, bitte. Und nach 3 Tagen steht er wieder auf. Alles in Ordnung. Und zum Thomas sagt er, Thomas, glaube. Der Weg zum Vater ist offen, oder? Alles vergeben. Alles in Ordnung. Alles. Nicht nur ein Gedanke, nicht nur 5 Gedanken, nicht nur 5 schlechte Worte, sondern alles. Alles. Die Bibel sagt, er hat uns alles vergeben, alle unsere Schulden, alles. Es fehlt nicht eins. Wenn du eine Sünde noch hättest und stirbst und die ist nicht vergeben, dann kommst du nicht in den Himmel. Dann wäre der Himmel dreckig, dann wäre der Himmel fürchterlich. Es muss alles vergeben sein, weil Gott ist heilig. Das heißt, er hat gründlich gemacht am Kreuz und hat für dich alles bezahlt. Aber wie kann das sein, dass jemand in 3 Stunden das bezahlt, was wir in zigtausend, Millionen, Milliarden Ewigkeiten nicht bezahlen können? Nun, es ist ganz einfach, finde ich. Wenn ich hier in Deutschland ein Haus kaufe, ich weiß nicht, was ein Haus gerade kostet, vielleicht 300.000 Euro oder was, wenn es günstig ist, dann wie bezahlst du das? So gut, machst du irgendwie einen Scheck oder sowas? Oder wenn du jetzt, sag mal, du würdest das mit Scheinen bezahlen. Also so ein 200-Euro-Schein gibt es oder 500-Euro-Schein. Sag mal, ich weiß nicht, ob es noch 500 Euro gibt. Habe ich auf jeden Fall schon öfters mal gesehen. Auf jeden Fall, stell dir mal vor, 500-Euro-Schein. So 1.000 Euro wären 2 Scheine. 10.000 Euro wären dann 20 Scheine. 100.000 Euro wären 200 Scheine. Das ist nicht viel, oder? Das sind so 2 Pack so ein bisschen, oder? So ein paar Pack eben. Das ist nicht viel. Das passt locker in so einen Koffer rein. Aber wenn du in Kolumbien ein Haus baust, mein Haus, das haben wir verkauft, das hat 132 Millionen Pesos gekostet. Und der größte Schein sind 50.000. Also die haben einen großen Verfall da mit der Währung. Wenn ich das bezahlen will, dann muss ich kofferweise Geld anschleppen, Scheinen. Wenn ich das mit Münzen bezahlen müsste, dann müsste ich einen Tieflader holen. Also, aber wenn ich jetzt das Haus mit Goldbarren bezahlen würde, dann würde so ein kleines Stückchen Gold würde schon ausreichen. Und wenn ich es mit Diamanten bezahlen müsste, dann müsste der mir noch 5 Häuser oben drauf tun. Oder? Also je kostbarer die Währungseinheit ist, umso kleiner ist eigentlich das Ding, was ich anschleppen muss. Und so je billiger mein Papiergeld ist, umso mehr Papiergeld muss ich anschaffen. Wenn ich mit meinem Papiergeld für meine Ewigkeiten in der Hölle bezahlen müsste, dann müsste ich eine Ewigkeit, würde nicht ausreichen zu bezahlen, weil mein Papiergeld nichts wert ist. Aber wenn der Sohn Gottes kommt und mit seinen Diamanten bezahlt, dann reichen 3 Stunden aus, weil sein Leben so kostbar ist, so wunderbar in Gottes Augen, dass er in 3 Stunden das bezahlt, was die ganze Christenheit niemals in Ewigkeiten in der Hölle bezahlen könnte. Weißt du, was das bedeutet? Du kannst nicht bezahlen. Du kannst nichts tun, um errettet zu werden. Du kannst nichts bezahlen. Gar nichts. Alles, was du versuchst zu bezahlen, das hilft überhaupt nicht. Stell dir vor, würdest heute die Lotterie gewinnen. 3 Millionen Euro. Kannst du damit deine Ewigkeit bezahlen? Du kannst nichts bezahlen. Du kämst nicht einen Tag früher in den Himmel. Stell dir vor, du wärst der reichste Mann der Welt. Könntest du damit den Himmel bezahlen? Das ginge gar nicht. Aber vielleicht kannst du es ja mit deinen guten Werken bezahlen, oder? Wie manche glauben. Da musst du halt dein Geld den Armen geben oder musst halt der Oma über die Straße helfen oder ich weiß nicht, was du machst, ins Altenheim fahren und Lieder singen oder sowas. Oder in die Gemeinde gehen und die Bibel tragen, so ein richtig fette Teil, so ein richtig Luther-Ding, so einen schweren Block da irgendwie. Oder auf der Straße gehen und predigen. Kannst du damit deine Strafe bezahlen? Nein, kannst du nicht bezahlen. Du kannst nicht bezahlen. Unmöglich. Warum? Weil es schon passiert ist. Wenn du heute hier rausfährst und die Polizei erwischt dich, du fährst über eine rote Ampel, dann kriegst du so ein schönes Foto nach Hause. Wie kriegst du das wieder weg? Jetzt fährst du zur Polizei. Entschuldigung, tut mir echt leid. Also ja, das war ich natürlich. Aber ich bin jetzt 30 Jahre gefahren und es ist zum ersten Mal passiert. Ich kann dir wirklich zeigen, ich bin schon wirklich, also oder 5 Jahre gefahren und ich bin im Durchschnitt fahre ich 5 Ampeln pro Tag. Das heißt, im Jahr sind das dann 1500 Ampeln, fahre ich immer grün rüber. Und das schon 3 Jahre oder 5 Jahre lang. Ich habe schon bestimmt 10.000 grüne Ampeln überfahren, also noch nie über eine rote. Das würde dann ja mein eines Mal doch wettmachen, oder? Der Polizist würde sagen, du hast einen Meise, oder? Aber so glauben viele Menschen, sie können mit ihren guten Werken, können sie dieses eine Mal über die rote Ampel fahren, wettmachen. Die glauben, das passt schon irgendwie. Oder sie glauben, sie mit ihrem Geld können sie sich den Himmel kaufen. Stell dir vor, du gehst dann mit so einem Scheck oder mit deinen Euros da zur Polizei, sagst, guck mal, das Foto habe ich gekriegt hier, aber ich würde gern, vielleicht können sie mir das ein bisschen so günstiger machen oder, also, naja, also ich biete ihnen 500 Euro an, also Das wird ja die Sache noch schlimmer machen, oder? Aber die Menschen glauben, dass wenn sie am Sonntag was einschmeißen da in den Klingelbeutel oder in den Kasten da, dass sie damit sich die Ewigkeit erkaufen können. Das Ding hieß früher Ablass, das heißt heute anders. Aber die glauben das wirklich. Tu was Gutes, sponsor irgendeine Stiftung oder irgendein Verein und dann wird es schon irgendwie klappen da am Ende, oder? Wird schon irgendwie klappen. Und andere meinen, durch vieles Beten können sie sich irgendwie den Himmel erkaufen. Die krabbeln auf irgendwelche Berge darauf, auf Knien und mit so einer peitschenden Hand und schlagen sich noch den Rücken und alles Mögliche und glauben durch ihren Versuche da auf diesen Berg oben, kommen sie da an vor so einem Kreuz und beugen sich nieder und bekennen alle ihre Sünden und glauben, dass dadurch in den Himmel kommen. Vergiss es, mach doch was du willst. Geh doch mal zur Polizei und beug dich nieder vor dem Oberwachtmeister von Augsburg und sag, es tut mir wirklich leid, dass ich über die rote Ampel gefahren habe und bitte, bitte vergeben Sie mir und ich tue auch wirklich Buße vor Ihnen und hau mein Auto noch mit der Peitsche oder was auch immer. Kannst du machen, was du willst? Der sagt, du spinnst. Und manche Leute glauben wirklich, sie können irgendwie Gott beeinflussen, dass er mich da in den Himmel lässt. Das Problem ist, du hast schon völlig verloren. Einmal gesündigt, für immer verloren, für immer. Das Problem ist, dass wir alle gesündigt haben, sagt die Bibel, alle. Und dass keiner sich erretten kann. Es kann sich keiner an den Haaren aus dem Sumpf rausziehen, das geht nicht. Du schaffst es nicht. Und genau deshalb musste diese Kiste da zuerst reingehen in den Jordan. Weil nur wenn diese Bundeslade im Jordan stand, konnte das Volk durchziehen. Die ganze Last dieses Wassers wurde nur verhindert durch die Bundeslade, aber nicht, weil die da so toll durchzogen und während der Zeit gebetet haben oder während der Zeit irgendwie Buße getan haben. Nein, weil die Kiste da drin stand. Und genauso ist die Rettung nur möglich, weil der Jesus Christus sein Leben am Kreuz gegeben hat. Und das können wir nur durch Glauben annehmen, sonst nichts. Du kannst noch so viel Bußgebete reden, das hilft dir nichts. Natürlich sollst du deine Sünden bekennen, sagt die Bibel. Aber dadurch wird es auch nicht besser. Es muss dir jemand bezahlen und das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Du brauchst jemand, der für dich bezahlt. Und das ist Jesus Christus. Und deshalb ist er gekommen auf die Erde und hat sein Leben hier gegeben. Deshalb wurde er brutal ans Kreuz geschlagen. Und weil dieser Diamant so kostbar war in Gottes Augen, hat er gesagt, 3 Stunden reicht. Strafe ist genug. Der Preis ist so hoch, der bezahlt wurde, dass 3 Stunden ausreichen, dass einer vom Himmel kommt und sein Leben gibt für dich und für mich. Das Einzige, was wir tun können, ist, Herr, danke. Ich glaube dir das. Ich glaube dir das. Du bist für mich gestorben, ich habe es nicht verdient. Ich habe die Hölle verdient. Ich bekenne dir meine Schuld, ich kann dir nicht auslöschen, das kannst nur du. Ich tue Buße, natürlich. Ich möchte ein anderer Mensch sein, aber nur du kannst mich verändern, nur du kannst das machen. Und am Ende komme ich auf die andere Seite vom Jordan und sage, ja, ich war das, oder? Ich komme in den Himmel, weil ich so toll war, weil ich so ein toller Mensch war. Dann habe ich es nicht verstanden. Und dann komme ich auch nicht da an. Wir kommen nur auf die andere Seite, weil der Herr für uns gestorben ist, Punkt, sonst nichts. Und das mussten die lernen. Wir kommen nur durch, weil die Bundeslade drin ist, weil der Thron Gottes da drin steht, weil Jesus Christus, das haben sie noch nicht verstanden, für uns gestorben ist. Und deshalb, 12 Steine im Fluss bedeutet, der Herr ist für mich gestorben und 12 Steine draußen, ich lebe, weil der Herr für mich auferstanden ist. Gewaltig, oder? 1. Korinther 10, Vers 2. Und alle auf Mose getauft wurden, in der Wolke und in dem Meer. Also müssen wir nachgucken, was bedeutet Taufe? Halt das Bild Taufe über den Jordan drüber und dann verstehst du, was der Jordan bedeutet, oder? Mit Christus gestorben und begraben, 12 Steine im Fluss und mit Christus auferstanden zu neuem Leben. 12 Steine auf der anderen Seite. Römer 6, Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Toll. Moment. Was sollen wir machen jetzt? in Neuheit des Lebens wandeln, oder? Anders. Anders laufen. Nicht so wie vorher. Das heißt, wenn du vorher nicht Christ warst, die Musik, die du dir vorher gehört hast, sollte das die gleiche sein, wie die, wo du jetzt Christ bist? In Neuheit des Lebens Musik hören? In Neuheit des Lebens deinen Computer bedienen? In Neuheit des Lebens deine Sprache reden, deine Worte aussuchen? In Neuheit des Lebens deinen Eltern gehorsam sein? In Neuheit des Lebens Bibel lesen und machen, was da steht? Warum bist du eigentlich noch nicht getauft? Du sagst doch, du bist Christ. Warum bist du eigentlich noch nicht getauft? Ich weiß nicht, ob du getauft bist. Ich kenne dich ja nicht. Aber ich frage einfach mal, bist du schon getauft? Du sagst, du hast dein Leben dem Herrn übergeben und hast ihm gesagt, Herr, du hast alles für mich gemacht, ich verstehe das und ich will dir gehorchen, aber taufen will ich nicht. Wie Petrus, oder? Der Herr sagt, ich muss sterben. Der Petrus sagt, nein, Herr, das passiert dir nicht. Also er sagt, nein, Herr. Kannst du dir das vorstellen? Nein, Herr. Entweder sage ich Herr oder ich sage nein, oder? Also, aber zusammen geht das nicht. Ich kann nicht sagen, ja, nein. Das geht nicht. Und viele Christen glauben, sie können sagen, nein, Herr. Aber nicht nur was Taufe angeht, auch was Brotbrechen angeht. Nein, Herr. Herr, nein. Oder? Geht nicht. Geht nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Überleg dir das mal gut. Was bedeutet das? Also, stille Zeit machen ist nicht einfach, finde ich. Oder? Man muss morgens aufstehen. Oder? Gestern Abend haben wir noch hier eine Menge Fußball gespielt und alles Mögliche und dann noch gequatscht und so. Und irgendwie, ich bin auch erst nach Mitternacht, habe ich das Licht ausgemacht. Und dann heute Morgen, ja gut, Frühstück ist erst 7:45, da kann man bis um 8 schlafen, oder? Und stille Zeit? Herr, nein. Oder? Herr, nein. Die Bibel sagt, wir sollen auch für den Herrn was geben, oder? Also, sollen sein Werk irgendwie unterstützen. Herr, der Geldbeutel, den habe ich dir am Anfang gegeben, den nehme ich nachher wieder zurück, oder? Wieder meins. Oder? Herr, am Anfang, ja, mein ganzes Leben. Und dann irgendwann sage ich, okay, der Sonntag für dich, aber der Rest für mich, oder? Bibelstunde für dich, aber der Freitagabend ist für mich, oder? Nein, Herr. Also hier steht, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Gut, wir hatten schon über diese zwei Taufen gesprochen. Vielleicht ist dieser erste Schwerpunkt raus aus Ägypten auch dieser Gedanke Tod für die Welt und diese zweite Taufe durch den Jordan dann Schwerpunkt auferstanden für Gott. Das kann sein. Gut, zum Schluss noch ein Bild. Also der Durchzug durch den Jordan ist vergleichbar mit der Taufe oder mit der Bekehrung. Vorher saß ich auf dem Thron meines Lebens und Christus war außerhalb von meinem Leben. Ich habe gehört, dass man sogar das Jahr danach schreibt, 2022 nach Christus. Also so eine historische Figur oder sowas oder irgend so ein Religionsstifter oder sowas. Aber dann ziehe ich durch den Jordan und dann merke ich, Christus ist für mich gestorben. Ich nehme Christus in mein Leben auf. Er wird Herr meines Lebens. Und ich setze mich zu dem Thron, zu den Füßen des Thrones des Herrn. Das heißt, nicht mehr lebe ich, sondern, wie geht's weiter? Christus lebt in mir, oder? Das ist Bekehrung. Vorher war, nicht lebt Christus in mir, sondern ich sitze auf dem Thron und jetzt nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt Bekehrung. Und ich möchte jeden einladen, der noch nicht sein Leben dem Herrn übergeben hat. Heute ist noch ein Tag, wo du es tun kannst. Wenn du nicht weißt, wie das geht, kannst du gerne kommen, können wir gerne reden oder such jemand, der dir helfen kann dabei. Aber mach ernst. Mach ernst. Ich kenne viele Menschen, die so alt sind wie ich, die nicht mehr leben. Also in Kolumbien war ich in so einem Buchladen drin, kamen zwei Räuber rein, Der eine hat die Kasse ausgeräumt, der andere hat an der Tür gestanden. Und mein Freund, der Buchladenbesitzer, wir waren da alle am Musik hören gerade, der war, hat den an der Kasse gesehen, auf den zugegangen, hat dich gesehen, der an der Tür, zog einen Revolver und erschießt meinen Freund. Er hat es überlebt, dann hat er schon ganz dicht neben mir. Das war so, der ist so ein Schrank, so ein Bodybuilder-Typ. So. Das kann jeden Tag, jeden Moment zu Ende sein. Ein Arbeitskollege von mir, der ist auf dem Fußballplatz, beim Fußballspiel umgefallen, tot. Ein anderer stirbt, Autounfall. Du weißt nicht, ob du noch nach Hause kommst, weißt nicht. Seitdem du geboren worden bist, die einzige Garantie, was passiert in deinem Leben ist, dass du eines Tages sterben wirst. Ansonsten wissen wir nicht, ob wir gesund oder krank sein werden, reich oder arm, heiraten oder nicht. Wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass das Leben zu Ende sein wird. Und das ist das Komischste, dass keiner sich darauf vorbereitet. Oder? Dass die Menschen sich nicht darauf vorbereiten. Die wissen das alle. Aber es ist ja peinlich, darüber zu reden, oder? Und keiner bereitet sich darauf vor. Die machen Lebensversicherungen. Aber ich habe noch nie eine Sterbeversicherung gesehen, oder? Also, dass du Geld kriegst, wenn du tot bist. Mehr Blödsinn. Aber es wissen alle, das kommt, das kommt. Und dann? Mach's fest. Der Herr ist schon gestorben für dich. Hat alles bezahlt. Das Einzige, was du tun musst, geh hin und glaub es. Tu Buße und glaub an das Evangelium. Und dann sagt die Bibel dir, wenn dann dein Tag kommt, dann bist du sicher. Du brauchst keine Angst mehr haben. So groß ist Gott. Er will dir das alles vergeben, alles abnehmen. Alle deine Schuld, mit der du nicht mehr klarkommst, nimmt er dir alles ab und vergibt dir. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Toll, oder?